Auf Distanz. Podcast über Astronomie und Raumfahrt.
Hallo und willkommen bei Auf Distanz. Dieses ist Episode 86, erschienen am 10. März 2024. Im November 2023 gab es wieder die Space Tech Expo Europe in Bremen. Das ist eine Fachmesse für Raumfahrttechnik und ich war auch dieses Mal wieder da und habe mich umgesehen. In dieser Episode gibt's eine ganze Reihe von Interviews zu unterschiedlichen Themen und danach gibt's wie immer im Anschluss einen kurzen Teil in eigener Sache. Durch die Sendung führt euch Lars Naber.
Titelthema.
Auch im Jahr 2023 besuchte ich wieder die Space Tech Expo Europe in Bremen. Bei dieser Fachmesse geht es um Raumfahrttechnik. Die europäische Version findet seit 2015 in Bremen statt. Sie begann mit einem zweijährlichen Rhythmus, findet inzwischen aber jährlich statt. Am Namen kann man schon ablesen, dass es viel um Technik geht. So geht es um raumfahrtzertifizierte Teile für Satelliten und Raumsonden wie Gehäuse, Dämmung, Kühlsysteme, Rechner, optische Instrumente und vieles mehr. Aber auch viele Kleinteile wie Schrauben, Stecker und so weiter werden gezeigt und angeboten. Einige Raumfahrtagenturen und Unternehmen nutzen die Messe zur Selbstdarstellung. Einrichtungen aus dem Bildungssektor sind ebenso vertreten wie Dienstleistungsunternehmen. Auch im Jahr 2023 fand die Space Tech Expo Europe im November statt. Im Jahr 2022 konnte ich nach Schwierigkeiten mit der Anreise nur 3 Interviews aufzeichnen. Dieses Mal ist ein bisschen mehr dabei rausgekommen. Los ging's dieses Mal am Stand der Ariane Group. Hier zeigte das Unternehmen ein großes Mockup. Ich hatte die Gelegenheit für ein Gespräch.
Ich bin Lorin Mertens und arbeite als Innovationsmanagerin bei Ariane Group.
Was sehen wir hier vor uns?
Das ist unser 1:1 Mockup von unserem SUSI-Modell. SUSI steht für Smart Upper Stage for Innovative Exploration und ist unser Zukunftskonzept für den In-, From- and To-Space Transport für die Zukunft, für den unabhängigen Zugang für Europa. Das 1:1 Mockup stellt den ersten Teil der SUSI-Kabine dar, die sowohl für Cargo als auch Human-Rated genutzt werden kann. Aber natürlich noch viele andere Missionen. Das Mockup hat zusätzlich noch ein paar Stühle und einen Monitor, dass man sich auch richtig das Gefühl bekommt, wie sich die Astronauten in dem Mockup fühlen könnten, wenn sie mal mit der SUSI fliegen sollten.
Ja, Sie sagten, es ist ein Konzept. Wie konkret wird es denn schon?
Genau, das Konzept wurde erstmals letztes Jahr beim IAC in Paris vorgestellt. Dieses Jahr ist es so konkret geworden, dass wir vor ungefähr einem Monat in unserem Standort Limoureux den ersten Demonstrator für sogenannte Hop-Tests vorgestellt haben. Also wir arbeiten wirklich daran, aus dem Papierstudio herauszukommen und Demonstratoren zu fertigen und auch zu zeigen, dass wir unsere Daten, die wir auf dem Papier haben, auch validieren können. Der Demonstrator in Limoureux soll dafür dienen, eben Approach and Landing zu simulieren und eben auch die Hop-Tests sollen in Zukunft dann höher werden von der Testhöhe und natürlich auch länger. Und mit unserem Mockup, was hier auf der SpaceX Expo steht, wollen wir eben auch Ergonomiestudien zeigen, weil wir wollen schauen, okay, passt das, was wir auf dem Papier haben, mit der Realität überein? Ist der Komfort so, wie man es sich vorstellt? Sind die Knöpfe an der richtigen Stelle? Passt es mit der Beinfreiheit oder ist was zu eng? Und dann haben wir noch dieses Jahr einen Windtunneltest mit einem DLR-Institut, um auch tatsächlich auch diese aerodynamischen Daten zu validieren.
Sie sagten gerade schon Upper Stage im Namen, da ist die Oberstufe mit drin. Wenn man jetzt auch keine Ahnung hat, wie man sich SUSI vorstellen kann, wie sieht SUSI aus und wie gelangt SUSI ins All?
Also das SUSI können wir 2 Versionen herstellen. Eine kleinere, die ungefähr 3 Tonnen Cargo in den Orbit bringen kann und 2 Tonnen wieder zurück. Und dann haben wir noch eine größere Version, die dann danach folgen würde. Das wären 7 Tonnen oder eben 5 Passagiere oder Passagierinnen und 2 Tonnen Cargo. SUSI, die große Version, soll wirklich die Fairing ersetzen und als Oberstufe fliegen. Und die kleinere Version ist unsere Idee, unterhalb der Fairing sozusagen als Payload, die dann im Orbit ausgesetzt wird.
Also falls man den Begriff Fairing nicht kennt, also statt oben diese Halbschalen zu haben, die man oftmals sieht, wäre also einfach Susi oben drauf auf der Rakete. Da es eine Oberstufe ist, hat sie auch einen eigenen Antrieb?
Genau, sie hat dann einen eigenen Antrieb, das ist so gedacht. Genau, damit sie eben auch innerhalb des Orbits oder der ihrer Zieldestination auch operieren kann. Weil wir wollen nicht nur in den Weltraum und wieder zurückbringen, sondern wir wollen auch vielleicht zwischen verschiedenen Raumstationen, wenn das mal angedacht ist, auch operieren können.
Ja, ich hatte schon wahrgenommen, dass Susi als automatischer Transporter funktionieren kann. Sie sagten auch schon, es kann vielleicht in der Zukunft auch Menschen transportieren. Jetzt muss das Ganze ja zu Raketen kompatibel sein. Womit könnte denn Susi starten?
Genau, Susi ist darauf ausgelegt, mit Ariane 6 und den zukünftigen europäischen Trägern zu starten.
Also schon mit der kommenden Ariane 6, die hoffentlich nächstes Jahr das erste Mal fliegt, wäre es schon denkbar.
Genau, das erste kleinere Susi-Modell, also der Demonstrator, der sozusagen 3 Tonnen transportieren kann, ist die Susi direkt kompatibel. Für die größere Version muss man natürlich dann schauen, wenn man wirklich Menschen in den Weltraum bringt, dass man diese Adaptionen dann noch vornimmt, wobei es ja hier auch zu schon ESA-Studien gibt, die das anvisieren.
Sie sagten gerade, es gibt Windkanaltests. Eine der Besonderheiten von Susi ist, soweit ich weiß, die Form, die insbesondere bei der Landung eine große Rolle spielt. Was hat es damit auf sich?
Also das Besondere ist bei Susi mit dem Wiedereintritt, dass es eben ein kontrollierter und stabiler Re-Entry sein soll. Deswegen auch diese Form, die sie eben hat.
Das ist, glaube ich, so eine Form, die so automatisch die Lage ein bisschen stabilisieren kann?
Genau.
Jetzt wird Susi dann irgendwann den Erdboden erreichen. Setzt die dann einfach auf oder kommen Räder raus wie beim Flugzeug? Wie sieht das aus bei Susi?
Genau, Susi kann tatsächlich dann vertikal landen. Also das große Modell soll tatsächlich vertikal landen können.
Wie ist denn der Zeitplan für Susi? Sie gehen in den Windkanal, Sie machen Tests, Sie wollen aus der Papierphase raus. Wann haben Sie Pläne, dass es Susi wirklich gibt und Susi vielleicht was machen kann?
Genau, im besten Fall tatsächlich 2028, wenn noch die ESA-Studie, die jetzt nach dem Space Summit rauskommen soll, soll die kleine Version der Susi tatsächlich starten können.
Ariane Group arbeitet ja schon an den nächsten Launchern, die nach der Ariane 6, also 62, 64 kommen sollen. Wird Susi auch mit diesen Launchern umgehen können?
Genau, deswegen, das ist das Besondere an Susi, dass es eben ein Incremental und Scalable Approach ist. Die aktuelle Version ist natürlich auf die Ariane 6 konzipiert, aber ist natürlich modular anpassbar.
Könnte man sich auch vorstellen, neben der kleinen und großen, die Sie jetzt genannt haben, auch nochmal eine sehr große zu haben? Ist das so ein bisschen auch schon mitgedacht oder ist nach oben irgendwo die Grenze?
Es ist tatsächlich angedacht, auch je nachdem, wie der Kundenbedarf ist, in 10, 15 Jahren auch da weiterzugehen, zum Beispiel für den Mond. Und was eben unser Hauptziel auch ist, ist tatsächlich, dass Susi vielleicht auch die wiederverwendbare Oberstufe der Zukunft sein wird.
Alles klar. Vielen Dank fürs Gespräch. Viel Spaß auf der Messe.
Dankeschön.
Ein weiteres Exponat der Ariane Group auf der SpaceTech Expo war die Kickstage Astris. Diese soll auf der neuen europäischen Trägerrakete Ariane 6 eingesetzt werden, die im Juni oder Juli 2024 zu ihrem Jungfernflug starten soll. Die Kickstage soll aber erst später eingesetzt werden. Wofür so eine Kickstage überhaupt da ist und wie sie eingesetzt wird, konnte ich auf der SpaceTech Expo auch erfahren.
Mein Name ist Marcel Becker, ich bin Systemingenieur bei der Ariane Group und bei der Astris Kickstage verantwortlich für das GNC-System systemseitig. Ja, bei der Astris Kickstage handelt es sich um eine zusätzliche Orbitalstufe, die wir mit dem Ariane 6 Launcher in Zukunft auf den Markt bringen möchten. Der große Vorteil der Kickstage ist ihr hohes Delta V, was sie bereitstellen kann und auch den Kunden bereitstellen wird. Unter Delta V bestehen wir die Geschwindigkeitsänderung, die Stufe bereitstellen kann, weil wir reden ja im Orbit hauptsächlich darüber, dass wir Geschwindigkeiten aufbringen in bestimmte Richtungen, um Bahnen zu ändern. Und die Astris Kickstage ist mit 5 km/s, was möglich ist über die Treibstoffe, doch recht performantes Vehikel. Es ermöglicht sehr spezifische Missionen wie die direkte Lieferung von Payloads in den Geo. Das heißt, wir schießen nicht nur in den GTO ein, sondern direkt auf den richtigen Slot im Geo. Oder andere Missionsprofile sind durchaus denkbar. Wo wir als unter anderem auch dran denken, sind die Konstellationen, die auf uns ja zukommen werden, auch mit IRIS², dass wir sehr dediziert verschiedene Orbital Planes anfliegen können, Inklinationsänderungen vornehmen und auch Satelliten gezielt an ihren Einsatzort verbringen. Das wird dem Satellitenbetreiber natürlich ermöglicht, den Satellit unmittelbar nach dem Start in Betrieb zu nehmen und ja auch den Betrieb länger aufrechtzuerhalten, da ja keine eigenen Systeme oder keine eigenen Treibstoffe aufwenden muss, um diese doch kostenintensiven Manöver im Orbit durchzuführen.
Ein paar Nachfragen zu Begriffen. Orbital Plane?
Da reden wir über die Bahnebenen. Es gibt ja verschiedene Bahnebenen und insbesondere die Drehungen der Bahnebenen. Das heißt, die Änderung der Inklination, das heißt, wie bin ich gegenüber meinem Äquator geneigt. Im Geo probieren wir immer auf 0 Grad, also idealerweise haben wir 0 Grad. Oder natürlich bei sonnensynchronen Bahnen 98 Grad und die Konstellationen bewegen sich ja dazwischen. Wir haben verschiedene Bahnen. Wir reden hier beispielsweise, um ein Beispiel zu nennen, von 50 Grad, 55, 60 und mit der Kickstage werden wir anbieten, diese doch sehr energieintensiven Manöver durchzuführen und für den Kunden durchzuführen, dass dieser nicht selber seine Treibstoffe aufwenden muss.
Was ist an so einer Kickstage die Besonderheit? Also ich verstehe, Sie können verschiedene Payloads mit einer Mission aussetzen, mit einem Flug, können zwischendurch aber die Bahn eben auch ändern.
Die Besonderheit der Kickstage ist ihre hohe Flexibilität. Die Ariane 5 ist stark optimiert gewesen für GTO-Einschuss. Das war ja das Standardgeschäft der Ariane 5. Ariane 6 ist bereits deutlich umfangreicher einsetzbar. Ich glaube, wenn wir da auf die Missionsprofile gucken, bieten wir ja einen deutlich vergrößerten Umfang an von SSO, Leo-Meo-Mission, hier zum Beispiel den Einschuss von Galileo-Satelliten. Gut, wurde auch mit früheren Trägersystemen getan. Allerdings, das Gesamtsystem ist deutlich flexibler einsetzbar und die Kickstage bietet uns noch zusätzliche Einsatzmöglichkeiten und auch die Möglichkeit, höhere Payloads präziser in den Orbit zu bringen. Wir versichern oder wir erreichen mit der Kickstage auch bei sehr langen Missionen und sehr komplexen Missionen die gleiche hohe Präzision, für die Ariane bekannt ist.
Wir sehen ein Modell hier. Wie groß ist denn diese Kickstage in der Realität?
Also in der Durchmesser dieses Modells, wenn wir das auf Realität skalieren, ist natürlich 5,4 Meter. Das entspricht dem Durchmesser der Ariane 6. Die Kickstage selber wird einen etwas geringeren Durchmesser haben. Sie passt unter das Fairing der Ariane. Und bezüglich der Höhe sind wir auf eine sehr kompakte Bauform gegangen. Das sehen wir natürlich auch hier in dem Modell, dass wir insgesamt ja 36 Konstellationssatelliten noch mitbekommen, wie das in diesem Modell dargestellt ist und dementsprechend ist es natürlich skaliert. Eine weitere Besonderheit dieses Modells ist, wir haben hier einen sogenannten Dual Launch, könnte man von schreiben. Wir haben eine primäre Payload, die wir oben drauf sehen, die unabhängig von der Astris Kickstage auch gelauncht wird. Das heißt, die Astris Kickstage ist auch kompatibel ermöglicht, verschiedenste Nutzlasten optimal auf den Träger zu bringen.
Das, was wir also hier sehen, ich versuche das mal zu beschreiben für die Hörerinnen und Hörer. Wir sehen einen Zylinder mit einem Kopf sozusagen oben, einer Fairing. Darin befindet sich die Hauptnutzlast, in diesem Falle ein Satellit. Darunter befindet sich so ein Deployment-Einrichtung. Ist das richtige Wort?
Richtig. Wir haben oben drauf die Primary Payload. Dann kommt ja unser Dual Launch Structure, die uns ermöglicht, zwei, in diesem Fall haben wir mehr Payloads, aber verschiedene Payloads zu launchen. Und im Orbit ist die Strategie so, wir werden zuerst die Primary Payload releasen. Danach führt die Stufe verschiedenste kleinere Manöver durch zur Bahnkorrektur, beziehungsweise auch um ein Distancing zu gewahren. Im nächsten Schritt würde die DLS, früher hieß sie Silda, bei Ariane 6 ist das jetzt die Dual Launch Structure, separieren. Und abschließend, nach der Separation der DLS, würde von der Oberstufe die Astris Kickstage separieren und auch ihre Mission beginnen. Das heißt, die Stufe wird komplett initialisiert und danach fliegt sie ihr Missionsprofil ab.
Die Ariane 6 soll, wenn alles klappt, nächstes Jahr das erste Mal fliegen. Wird die Kickstage dann schon zur Verfügung stehen?
Die Ariane Kickstage ist ein Entwicklungsprogramm. Es befindet sich aktuell in der Entwicklung. Und die Ariane 6 wird vor der Astris Kickstage natürlich fliegen, weil wir befinden uns mitten in der Entwicklung. Wir gehen in die nächste Entwicklungsphase über. Das ist alles, was wir da aktuell zu sagen können.
Ganz in der Nähe vom Stand der Ariane Group stieß ich auf den Stand des Deutschen Zentrums für Luft- und Raumfahrt, DLR. Hier sah ich eine Präsentation an einem Tisch mit der Beschriftung Ion. Dieses Projekt war mir vollkommen neu. Und auch hier konnte ich mich unterhalten.
Ich bin Roberto Lampariello, Forscher beim Institut für Robotik und Mechatronik im DLR.
Worum geht es hier bei diesem Projekt Ion?
Also hier entwickeln wir Technologien, um Satelliten einzufangen, die nicht mehr funktionsfähig sind, um sie dann entweder weg von dem Orbit zu bringen oder zu reparieren. Es geht um Technologien, die basieren auf Robotiksystemen, aber auch andere Aspekte, wie zum Beispiel die Charakterisierung von Satelliten aus dem Boden, mit einem Observatorium, südlich von Stuttgart, da heißt das Kepler-Observatorium. Und auch andere Aspekte wie die Untersuchung der Nachhaltigkeit von Systemen im Orbit im Allgemeinen. Welche zukünftige Ziele machen Sinn? Was ist machbar und wo sollten wir uns bewegen?
Das heißt, Sie forschen, aber wenn ich das richtig verstehe, steckt da schon einiges dran. Also zum Beispiel ein bodengestütztes Observatorium, aber auch das Einfangen von Satelliten. Da stelle ich mir sehr kompliziert vor. Was brauchen Sie denn erstmal an Daten, um einen Satelliten einfangen zu können?
Ja, also mit unseren Technologien, das heißt mit einem robotischen System, die Idee ist, dass wir einen Satelliten, dass wir uns annähern. Aber normalerweise taumelt der Satellit. Deswegen muss man aufpassen, dass man nicht dagegen kollidiert, zum Beispiel, wenn man sich annähert. Und diese Information kann man gewinnen schon von Boden aus. Das ist das Neue, was wir versuchen zu erreichen. Und wenn man dann im Orbit ist und das Manöver durchführen will, braucht man, wie gesagt, die Autonomie oder die Intelligenz on board, um diese Schwierigkeit zu beherrschen. Weil stellen Sie sich vor, Sie haben vor sich ein Objekt, das vielleicht eine Tonne schwer ist, das schwebt im Orbit, aber auch taumelt mit vielleicht ein paar Grad pro Sekunde. Man weiß nicht vorher, in welche Richtung der taumelt und man will ihn annähern und dann mit einem robotischen Arm einfangen und stabilisieren. Und das ist etwas, das noch nie demonstriert wurde im Orbit.
Wie würde man denn diese Taumelbewegung, ich schätze mal, die muss man irgendwie stoppen, aber wie würde man sie denn stoppen, ohne dass der Impuls auf das eigene Raumfahrzeug übertragen wird?
Ja, also der Drahl vom taumelnden Satelliten wird geteilt mit dem robotischen System. Und dann die Aktuatorik dann an Bord vom robotischen System werden benutzt, um die Taumelbewegung von den beiden dann zusammen zu stoppen praktisch, ne, langsam. Also das nennt man Rate Damping in der Raumfahrt-Community. Ist auch relativ bekannt als Aufgabe. Aber natürlich, das ist auch ein Thema, weil wenn man einfängt, muss man trotzdem die Relativgeschwindigkeit auch kompensieren, was wir mit unseren robotischen Armen vorhaben zu machen.
Sie sagten gerade, vom Boden aus können Sie schon Informationen über die Taumelbewegung gewinnen. Wie funktioniert das?
Ja, also mit dem Teleskop als erstes Schritt werden wir Sonnenlicht benutzen und Lichtkurven speichern und aus dieser Information dann eine Taumelbewegung schätzen. Also erste Informationen zu einer Taumelbewegung gewinnen.
Also man kann durch Änderungen des reflektierten Lichts im Prinzip zum Beispiel die Rotationsgeschwindigkeit schon mal zumindest vermuten. Und ich schätze mal, bei einem Projekt, wenn man das jetzt ernst betreibt, kriegt man auch Informationen, wird man auch Informationen bekommen über die Form und den Aufbau des Objekts, oder?
Ja, also entweder ist diese Information schon gegeben und das ist natürlich sehr hilfreich. Oder wenn nicht, dann natürlich muss man das auch schätzen, ja, oder mitschätzen. Ja. Das natürlich macht die Aufgabe natürlich viel schwieriger.
Sie sagten, es gibt ein Observatorium in oder bei Stuttgart. Auch dafür habe ich eine Gesprächspartnerin hier.
Guten Tag, mein Name ist Samantha Siegert, ich bin vom Institut für Technische Physik und wir sind in diesem Projekt beteiligt, indem wir die Information zu der Trajektorie vom Laser, vom Weltraumschrott geben.
Gerade war das Gespräch bei einem Observatorium bei Stuttgart oder in Stuttgart. Wo ist das?
Das ist bei Stuttgart, das ist in der Nähe vom Schwarzwald. Empfingen heißt die Stadt und da haben wir dieses Observatorium, das größte seiner Art in Europa zur Detektion von Weltraumschrott aufgebaut.
Wie ist dieses Observatorium konstruiert? Was kann man sich da vorstellen?
Also es ist ein Reflektor, der auf ein Gelenk oder zwei Gelenke montiert ist, die erlauben, die Sichtrichtung auch sehr schnell zu ändern, um Zielobjekte auch zu verfolgen, die, wie wir wissen, sich relativ schnell im Himmel bewegen. Also Satelliten fliegen durch den Himmel sehr schnell über unseren Kopf und sind in 10 Minuten schon wieder weg. Und deswegen ist es wichtig, dass diese Teleskopen sich auch sehr schnell bewegen können, um für eine längere Zeit Daten zu gewinnen.
Ich habe in der Präsentation, die hier läuft, auch etwas von Laserimpulsen gesehen. Was machen Sie da?
Es ist auch ein Ziel, als nächstes Schritt einen Laser zu benutzen für die Beobachtung. Ich habe vorher gesagt, zuerst werden wir Sonnenlicht benutzen und Lichtkurven. Danach werden wir einen Laser benutzen, also mit aktives Licht, um genau das Gleiche zu tun. Aber mit anderen dann Informationen, die man da gewinnen kann. Also die Methoden dahinter sind ein bisschen anders und gibt es dann Vorteile und Nachteile, sagen wir so, ja, von beiden.
Ich habe in meinem Kopf jetzt so ein bisschen die Vorstellung von einem Radar, wo man dann eben auch Informationen wiederum über die Form und über den Aufbau von Objekten in der Erdnähe gewinnen kann. Wäre das mit Laser auch denkbar?
Ich glaube, das Prinzip ist schon sehr ähnlich. Also man schießt einen Laser zum Ziel und dann misst, was zurückkommt. Und das ist deswegen sehr ähnlich, ne, als Prinzip.
Das Observatorium gibt es schon, das Projekt läuft. Wie weit sind Sie und wie geht's weiter?
Also ja, jetzt entwickeln wir die Methoden zuerst. Das ist wirklich reine Forschung. Andere Aspekte von dem Projekt sind deutlich weiter. Also mit der Robotik und dem GNC, also Guidance Navigation Control, also die Regelung von den Spacecrafts. Wir arbeiten schon länger daran. Und was wir jetzt im Projekt machen, ist die Reife von diesen Algorithmen zu erhöhen, um uns für eine Mission vorzubereiten. Also das heißt, die Robustheit unserer Algorithmen zu erhöhen, das Prozess der Validierung, also nennt man Validation und Verification, was man normalerweise macht, typischerweise macht als Vorbereitung für eine Mission. Das ist, wo wir jetzt sind für die Robotik und für das GNC-System. Deswegen ist dann unsere Hoffnung, dass wir entweder eine Mission bekommen oder dass wir einen Technologietransfer machen zu Firmen, die das machen wollen und wo sie dann unsere Produkte auf den Markt bringen.
Wenn man jetzt einen Satelliten eingefangen hat, was macht man dann mit dem?
Ja, das ist auch ein großes Thema. Also wenn es nicht um Debris Removal geht, dann würde man den Zielsatelliten zum Chaser-Satelliten eindocken, um den Arm zu befreien. Und dann kann man eine Reihe von Aktivitäten durchführen, was unter Satellite Servicing fallen. Ne? Also Wartungaufgaben und Refueling, Upgrading, Assembly. Also es gibt viele, viele Sachen, die jetzt besprochen werden in der Community.
Also abseits von der Beseitigung von sogenanntem Weltraumschrott wäre also durchaus auch ein Service an Raumfahrzeugen möglich, Reparaturen und das möglich machen, dass man es weiterverwenden kann.
Ja, genau. Also jetzt ist ein bisschen das Problem, dass wenn etwas schief geht, wenn etwas kaputt geht, dann ist oft der Satellit verloren. Und er bleibt dann da für eine sehr lange Zeit und stört dann die Operationen von anderen Satelliten. Es ist ein bisschen wie ein Autofahrer, der eine Panne kriegt. Also er ruft der ADAC an und dann geht's alles weiter. Ne? Und im All ist das jetzt nicht möglich. Deswegen wird darüber gesprochen, das zu ändern. Dass man es braucht aber eine sehr große Änderung, auch in der, wie Satelliten entworfen werden. Also heutzutage geht es nicht, dass ein Roboter zu einem Satelliten ankommt und etwas, eine Batterie ersetzt oder sowas. Ne? Deswegen braucht man erst diese Änderung zu machen, dass Satelliten modular entworfen werden. Und wenn das entstanden ist, dann kann man auch diese Art von Wartung Missionen durchführen.
Also im Prinzip sowas, was man bei Elektrogeräten auch auf der Erde kennt, dass die Geräte servicefreundlicher werden müssen.
Genau, das. Das ist diese. Also wir nennen das robot-friendly, weil es wird schon Roboter sein, die sowas machen. Ja? Eine Sache, die schon auf dem Markt ist, von den Amerikanern, jetzt angeboten von Northrop Grumman, heißt Life Extension. Also was sie da machen, ist, sie docken sie an zu einem Satelliten, der seine Treibstoff schon fast zu Ende hat. Also und mit diesem neuen Teil, den sie auf den Satelliten bringen, können sie dann das Leben von den Satelliten erweitern, indem dieser Teil dann die Lageregelung und diese anderen Aufgaben übernimmt mit neuer Treibstoff. Und das ist, was man Life Extension nennt. Und das ist schon auf dem Markt, kann man schon kaufen. Also die Operatoren von Satelliten können sowas kaufen und sehr teure Satelliten für eine längere Zeit dann im Orbit benutzen. Das ist eine Art von Servicing, die schon stattfindet.
Sehr spannend. Was ist denn Ihr Zeitrahmen so, dass Sie sagen, Sie hoffen auf eine Mission? Wann hoffen Sie, könnte so etwas stattfinden?
Also sagen wir in Europa, also ich kann für Europa sprechen. Wir sind schon jetzt beteiligt in zwei Projekte von der Europäischen Kommission und von der ESA finanziert. Sie sind erst jetzt in der ersten Phase, aber beide könnten fliegen. Es ist jetzt nicht klar, wie weit sie kommen. Also eine von der Europäischen Kommission ist schon ziemlich weit. Die Mission heißt EROS-IOD. Und es geht um eine Demonstration von dem Einfangen von einem Zielsatelliten, um Servicing-Aktivitäten dann durchzuführen. Mit einem robotischen Arm, den wir von DLR liefern im Projekt. Bei ADIOS-2 heißt die Mission von der ESA, ist das Thema ähnlich. Es sollte dann in der geostationären Orbit stattfinden, aber sonst sind die Aufgaben relativ ähnlich. Und also Zeithorizont, das könnte 2026 sein, von was ich gehört habe, wenn alles gut so weiterläuft.
Das ist ja schon relativ nahe dran. Da wünsche ich ganz viel Erfolg, viel Glück. Dankeschön.
Vielen Dank.
Zum Projekt Ion folgt im Frühjahr noch eine eigene Episode. Dafür habe ich nochmal mit Dr. Lampariello ein längeres Gespräch aufgezeichnet. Dafür war ich im Januar 2024 in Oberpfaffenhofen. Eine weitere Aufnahme folgt noch beim erwähnten Observatorium in Empfingen. Am Stand des DLR sah ich auch eine Reihe von Modellen. Besonders fielen mir hier Raketenmodelle ins Auge. Die Beschriftung erwähnte hier den Micro-Launcher-Wettbewerb des DLR. Einige der Raketenhersteller wurden hier im Podcast schon mal erwähnt. Das war in der Episode 69 vom Internationalen Astronautischen Kongress in Paris. Dieses Mal konnte ich mehr über die Perspektive des DLR erfahren.
Jan Schnabel, mein Name. Ich arbeite in der Raumfahrtagentur im DLR. Wir haben hier einen Gemeinschaftsstand mit den forschenden Kollegen vom DLR und wir als Raumfahrtagentur sind hier, wie Sie es richtig gesehen haben, mit den Microlaunchern und mit den Small Satellites da. Und dazu können wir gerne ein bisschen was erzählen zu den Small Satellites und den Microlaunchern.
Was hat es denn mit den Microlaunchern auf sich, dass diese drei Hersteller, ich sehe hier High Impulse, RFA, also Rocket Factory Augsburg und ESA Aerospace, dass die hier beim Stand des DLR ausgestellt sind?
Erstmal als deutsche Raumfahrtagentur haben wir die drei deutschen Kleinraketenhersteller hier mit dabei, auf Basis dessen, dass die im Rahmen des Microlauncher-Wettbewerbs von uns mit gefördert wurden, vorher natürlich aber dort erstmal auserkoren und ausgewählt wurden. Und auch so ein bisschen als Beispiel dazu, bei uns in der Abteilung ist es mit verortet, die Sternförderung für Studenten, junge Studierende und Studierenden, dass dort relativ viele aus der ehemaligen Sternförderung, aus ihrer Universitätszeit, jetzt bei diesen, mittlerweile sind es keine Startups mehr, es sind quasi große, kurz vor dem Erfolg stehenden, vor dem ultimativen Erfolg des Launches stehende Firmen. Und einfach, dass wir das da ein bisschen als Werbung und Aushängeschild mit dabei haben.
Diese Microlauncher Competition, was hat es damit auf sich?
Bei der Microlauncher Competition, wenn ich recht informiert bin, ich bin erst seit einem halben Jahr dabei, das als kurze Zwischeninfo, wenn ich recht informiert bin, gab es da ursprünglich drei Runden und dort sollte quasi ausgewählt werden, dass wir nicht eine Alternative, das ist wichtig zu sagen an der Stelle, sondern dass wir einfach überhaupt erstmal eine Möglichkeit haben, in diesem Kleinraketen- und vor allem Kleinsatellitenmarkt in Deutschland selber halt wirklich Industrie und Technologie haben zu können. Dafür wurde so ein bisschen der Microlauncher-Wettbewerb geschaffen und da gab es dann quasi drei Runden. In diesen drei Runden wurden dann verschiedene Firmen ausgewählt, evaluiert und bewertet. Und da bewege ich mich jetzt so ein bisschen im gefährlichen Halbwissen an der Stelle. Wenn ich recht im Kopf habe, die erste Runde ist, glaube ich, von ESA Aerospace gewonnen worden. Die dritte Runde ist von Rocket Factory gewonnen worden. Bei der zweiten Runde, muss ich sagen, weiß ich es ehrlich nicht. Und für diese Gewinne der Runden gab es jeweils Fördergelder. Diese Fördergelder wurden quasi den Unternehmen zukommen gelassen von der Raumfahrtagentur.
Und das Ziel ist es also, die Unternehmen im Prinzip konkurrenzfähig, startfähig zu machen, dass die im Markt bestehen können und letztlich irgendwann regelmäßig ihre Launcher starten können.
Das ist das ultimative Ziel davon, schlussendlich aber nur bis zu einem gewissen Punkt von Seiten der Raumfahrtagentur. Also unsere Aufgabe ist es jetzt nicht zu sagen, okay, die Firmen kommen auf uns zu, sagen, sie brauchen unbedingt Geld, wir machen Ausschreibungen, Förderungen und Wettbewerbe an der Stelle, sondern unsere Aufgabe ist es, auf fachlicher Ebene zu bewerten, haben die Konzepte, die die Firmen vorstellen, haben die Potenzial, haben die Zukunft und bis zu einem gewissen Start, wenn uns ein Business Case vorliegt, ab wann diese Firmen, weil im Endeffekt es ist kommerzielle Raumfahrt, ab einem gewissen Punkt müssen die sich selber tragen können, wenn es der Business Case vorliegt und uns überzeugt, dann können die quasi im Rahmen des Mikrolauncher-Wettbewerbs, der stattgefunden hat, teilnehmen oder auch jetzt noch auf einzelspezieller Technologiebasis Förderung erhalten.
Wir sehen jetzt hier drei Modelle im Maßstab 1 zu 25 und ein bisschen auffällig ist schon, bis auf leichte Unterschiede, die sind alle schon mal ähnlich groß. Gibt es Unterschiede zwischen den Herstellern, weswegen man eben sagt, ja, es lohnt sich eben drei verschiedene dort zu fördern? Sind die so unterschiedlich?
Tatsächlich ja. Das ist auch ein sehr guter Punkt. Also die Größe, wie Sie richtig erkannt haben, ist auf einem ähnlichen Level. Man kann das so ganz grob sagen, etwa halb so groß wie eine Ariane 6 von der Höhe her. Vom Durchmesser her natürlich was ganz anderes, etwa 2 Meter ist da der Durchmesser bei den drei Kandidaten. Die Konzepte sind sehr unterschiedlich. Wenn wir quasi hier uns von vorne nach hinten arbeiten, mit den Raketen sind wir einmal bei High Impulse. Die High Impulse Kolleginnen und Kollegen verfolgen das Konzept einer Hybridrakete, also quasi Feststoffkern, flüssiger Treibstoff. Das ist erstmal unter den dreien quasi als Alleinstellungsmerkmal im Sinne von Besonderheit zu sehen. Die anderen beiden Kandidaten, ESA Aerospace und Rocket Factory Augsburg, verfolgen das Konzept einer Zweistoffrakete im Flüssigkeitsbereich. ESA Aerospace in dem Fall Propan und flüssiger Sauerstoff, Rocket Factory Augsburg RP1 Kerosin und auch wieder flüssigen Sauerstoff. Wo unterscheiden sich dann quasi Rocket Factory Augsburg und ESA Aerospace, wird jetzt die Frage sein. Und das sind die Ansätze, die verfolgt werden. ESA geht da eher den Weg eines, man könnte jetzt sagen, Hightech-Punkt ist, aber das sind sie im Endeffekt alle. Aber wirklich vieles selber entwickeln, vieles selber bauen und auch individuelle Lösungen quasi finden. Rocket Factory Augsburg verfolgt den Ansatz, möglichst günstig zu werden, indem sie sehr, sehr viele Off-the-Shelf-Parts verwenden. Rocket Factory selbst sagen, sie möchten gerne Raketen produzieren wie Autos. Und das ist im Endeffekt der Ansatz, der sie sozusagen herausstellt gegenüber den anderen beiden Mitbewerbern an der Stelle.
Jetzt haben wir es mit Launchern zu tun, halb so hoch wie eine Ariane 6, sehr viel schlanker. Was für Nutzlasten kann man damit wohin bringen?
Nutzlasten bewegen wir uns bei allen dreien in etwa in der Größenordnung, dass sie eine Tonne in den LEO, also Low Earth Orbit, bringen möchten. Das hängt aber natürlich vom Startplatz ab. Die etwa eine Tonne ist in der Größenordnung, wenn man vom Äquator starten würde, in einen äquatorialen, relativ gesehenen Low-Earth-Orbit, natürlich mit Rotation der Erde, damit man diesen Boost noch mitnehmen kann. Jetzt muss man aber sehen, es sind deutsche bzw. europäische Raketen. Um von Französisch-Guyana, was dann quasi äquatoriale Nähe wäre, zu starten, bedarf es spezieller Startvoraussetzungen, das heißt erstmal Verträge auf politischer Ebene, aber natürlich auch gewisse Startanlagen. Dementsprechend, das ist auf kurze Zeit nicht so schnell möglich, ist aber angedacht. Dementsprechend, die Starts sind hier vom europäischen Festland bzw. europäischen Inseln ausgeplant. Das ist einmal im Fall von ESA Aerospace, der Start von Andøya in Norwegen und von Rocket Factory Augsburg, der Start von den Shetland Islands, Saxafort, Spaceford. Das sind natürlich wesentlich höhere Inklinationen als jetzt die Äquatorregion. Dementsprechend dort wäre es auch nicht zielführend, in dem entsprechenden Orbit zu starten. Und da sind eher die polaren und dort die sonnensynchronen Orbits angedacht. Und da reden wir bei beiden in etwa, das können die Kolleginnen und Kollegen dann aber von den Firmen selber nochmal genauer sagen, von etwa 700 Kilogramm in sonnensynchrone Orbits.
Dann haben wir hier noch die Small Satellites 1:1 und da haben wir wirklich Small Satellites. Also im Podcast ist schon häufiger der Name CubeSat gefallen. Wir sehen hier, ich denke, ein 3U CubeSat, 10x10x30 cm ungefähr. Dann ein CubeSat, der wirklich ein Kubus ist, etwa 10x10x10. Ich sehe aber noch mehr, zum Beispiel einen ganz kleinen Würfel. Ich würde sagen, der ist noch mal ein Achtel, also so 5x5x5. Was ist das denn für ein kleiner?
Die Small Satellites, die wir jetzt hier mit am Stand haben, genau richtig gesagt, sind 1:1 Modelle und sollen einfach nochmal verdeutlichen für die interessierten Standbesucherinnen und Standbesucher, dass es eben auch Satelliten gibt, die nicht unbedingt in der Kommunikationsgröße liegen. Also geostationäre Telekommunikationssatelliten, Galileo-Satelliten, selbst Starlink-Satelliten, was ja jetzt in aller Munde ist sozusagen, sondern also es eben auch wirklich sehr kleine Nutzlasten gibt. Da genau richtig gesagt, hier vorne haben wir den 3U CubeSat. Daneben, das ist ein 0,25 U CubeSat, also ein Viertel Würfel sozusagen. Dementsprechend auch so flach und mit diesen beiden Antennen. 1U CubeSat, genau. Und da hinten der kleine, das ist ein Pico-Satellit, ist tatsächlich nochmal dafür gedacht, in der Entwicklung damals, die CubeSat-Geschichte kommt ja so ein bisschen aus Nordamerika für die institutionellen und vor allem für Universitäten. Und aus dem Bereich kommen auch die Can-Sets sozusagen. Kann man sich vorstellen, Can wie Kanne, also eine Cola-Dose als Beispiel, ohne jetzt auf die Marke explizit aufmerksam machen zu wollen. Das sind kleine Satelliten, nicht nur die Pico, nicht nur die Can, sondern eben auch die CubeSats, damit halt wirklich Institutionen, Universitäten zum Beispiel, Fachhochschulen an der Stelle oder eben auch tatsächlich Schüler die Möglichkeit haben, Raumfahrtprojekte vom Anfang bis zum Ende durchzuführen und das halt eben auch in einem finanziellen Rahmen, der halt für diese Schulen, Universitäten, Fachhochschulen möglich ist. Weil wir wissen alle, Bildung, es ist einfach teuer, es kostet Geld. Und wenn es da halt die Möglichkeit gibt für Studentinnen und Studenten oder für Schülerinnen und Schüler von der ersten Idee, wir möchten einen Satelliten bauen, der soll mit uns kommunizieren auf unserer eigenen Bodenstation, das ganz einfache Ansatz. Und wirklich von der Idee, wir möchten das machen, bis zu, wir haben den Satelliten oben im Orbit und wir können damit reden sozusagen, dieses Gefühl zu vermitteln und auch diesen Lerneffekt dort zu vermitteln. Dafür sind im Endeffekt diese kleinen Satelliten da und deswegen haben wir hier diese nicht expliziten Modelle, sondern wirklich einfach diese Größenbeispiele damit dabei am Stand.
Auch das CARM, kurz für Zentrum für angewandte Raumfahrttechnologie und Mikrogravitation, war wieder auf der Spacetech Expo Europe vertreten. Das CARM hat seinen Sitz in Bremen und ist weithin durch den Fallturm sichtbar, einem Bauwerk mit 146 Metern Höhe, das ein bisschen einem Bleistift ähnelt. Seit 2022 beherbergt das CARM eine weitere Einrichtung, den Gravi Tower Bremen Pro. Was diese Einrichtung anders macht als der Fallturm und um ein bisschen was mehr, darum geht's im nächsten Interview.
Ich bin Benjamin Stüppel, ich bin Werkstudent am CARM, tue währenddessen mein Masterstudium als Space Engineer gemacht, mittlerweile im jetzt vierten Semester. Ja, bin Werkstudent, hauptsächlich am Gravitower und bin hier auf der Messe jetzt quasi als Standvertretung mit dabei.
Gravitower ist ein Stichwort, das mich hier heute hat stehen bleiben lassen. Ganz kurz eben das CARM, was ist das?
Ja, das CARM ist quasi das Zentrum für angewandte Raumfahrt- und Mikrogravitationsforschung. In ihrer Art und Weise weltweit in der Kombination einzigartig mit dem Fallturm natürlich, indem wir Mikrogravitation anbieten können, erdgebundene Mikrogravitation. Einerseits natürlich, wie der Fallturm schon sagt, als Fallmodus, dass wir eine Kapsel nach oben ziehen in die eine Vakuumröhre und dort fallen lassen. Dadurch können wir aufgrund der Höhe von 140 Metern 4,2 Sekunden Mikrogravitation bieten quasi unseren Kunden, den Experimentatoren, Forschern, Entwicklern der Industrie oder auch als Katapultmodus, sodass wir quasi mit einem Katapult die Kapsel nach oben schießen und dadurch die Fallhöhe verdoppeln oder die Zeit verdoppeln auf knapp über neun Sekunden.
Wenn man den Begriff Mikrogravitation jetzt so noch nicht einzuschätzen weiß, was ist Mikrogravitation?
Naja, Mikrogravitation ist quasi nicht das komplette Abwesensein von Gravitation, keine komplette Schwerelosigkeit. Es gibt immer einen Reststörfaktor, aber von der Qualität her ist es quasi ein Simulieren eines Satelliten im Orbit in der Schwerelosigkeit. Das können wir quasi simulieren in unserem Fallturm. Und das ist dann Mikrogravitation.
Jetzt ist ja neu dazugekommen der Gravitower Bremen Pro. Ich habe mir schon sagen lassen bei einer anderen Podcast-Episode, die bei euch getestet haben, das sei ein ganz tolles Ding und man kann ganz, ganz viel oder sehr viel häufiger testen, als man das mit dem Fallturm konnte. Was ist denn da der Unterschied und was ist das?
Genau, also der Fallturm hat ja die 9 Sekunden Mikrogravitation, die wir erreichen können maximal. Wir müssen dafür aber immer die Röhre evakuieren und das dauert 1,5 Stunden. So kommt man am Tag auf 2 bis 3 Fallfälle. Der Gravitower Bremen Pro hat eben das Konzept, dass er nicht ein Vakuum braucht, um diese Mikrogravitation zu erzeugen, sondern es funktioniert quasi wie ein Aufzug mit Hydraulik und Kabeln, ein sehr schnell geregelter Aufzug, der zwar weniger Zeit hat als der Fallturm aufgrund einfach seiner Höhe, dadurch aber eine sehr schnelle Repetition von bis zu 20 Flügen in der Stunde. Und das führt natürlich dazu, dass Forscher sehr viel mehr Datenpunkte sammeln können, um letztendlich dann Statistik zu betreiben.
Dieser Aufzug selber erzeugt aufgrund seiner Charakteristik ein ähnliches Muster, wie man das hätte bei dem Katapult und dem freien Fall?
Ja, genau. Wir beschleunigen anfangs mit einer sehr hohen Beschleunigung. Also von 1,5 bis 4G können wir mit der Anlage realisieren. Und ab dann wird dann in der Kabine selber wird die Kapsel entkoppelt über Luftlager. Das heißt, es gibt keine einzige Berührung der Kapsel nach außen. Und ab dann wird das System umgedreht. Ab dann fahren wir mit der Aufzugkabine der Kapsel hinterher, sorgen dafür, dass sie nirgendwo mehr anditscht und sie fährt quasi eine simulierte freie Parabel. Wird dann nach oben, fällt dann wieder runter und wird dann quasi langsam und sacht wieder abgebremst. Und so haben wir quasi in Freiflugphase bis zu 2 Sekunden Mikrogravitation.
Das bedeutet also, ihr müsst nicht evakuieren, also die Luft nicht abpumpen, kein Vakuum erzeugen. Und das, was die Luft eigentlich bremsen würde, das realisiert der Aufzug, indem er halt zieht.
Genau, das wird einfach durch die Anlage kompensiert.
Das finde ich ziemlich cool.
Das ist auch sehr aufwendig.
Ja, das kann ich mir vorstellen. Also das muss ja sehr, sehr, sehr genau sein, denke ich mal.
Extrem präzise genau. Wir schrauben an jeder Stellschraube, die wir finden können. Und davon gibt es sehr viele.
Ich hatte von so einem Projekt vor eurem noch nicht gehört. Ist das einzigartig oder gibt es da noch mehr von?
Der Gravitower Bremen Pro ist in seiner Art und Weise, wie er jetzt hier in Bremen steht, einzigartig. Es gibt vergleichbare Systeme, die versuchen, das Gleiche zu erreichen. Diese benutzen aber andere Antriebskonzepte. Einer steht zum Beispiel in Hannover.
Und 20 pro Stunde im Vergleich zu 2 bis 3 Mal am Tag. Seid ihr ausgelastet?
Aktuell ja. Dadurch, es ist zwar noch ein Prototyp, wir sind aber auf vollem Kundenbetrieb. Also wir sind auch den nächsten Monat komplett ausgebucht. Wir haben viel Betrieb dort.
Kundenbetrieb heißt, jemand möchte etwas getestet haben, das kann man bei euch buchen.
Mehr oder weniger, genau. Die Forscher kommen auf uns zu, bekommen direkt zu uns oder über Förderprogramme, tun die ihre Experimente eben für den Gravitower vorbereiten und klassifizieren und modifizieren. Teilweise kommen die Kunden auch aus dem Fallturm heraus, benutzen unsere Anlage, weil man kann die Experimente aus dem Fallturm auch innerhalb von einer Stunde für den Gravitower umbauen. Wunderbar modifizierbar.
Wenn ich jetzt ein Projekt hätte, das ich getestet haben möchte und ich würde jetzt vor der Wahl stehen, ich möchte den Fallturm benutzen oder den Gravitower Pro, was sind die Unterschiede für mich als Kunden?
Die Frage ist, wie brauchen Sie viel Mikrogravitationszeit an einem Stück? Brauchen Sie eine höhere Qualität oder brauchen Sie sehr viel mehr Versuche an Mikrogravitation mit Einbußen in der Zeit? Da ist immer so, das muss jeder für sich selber entscheiden. Wir können beides anbieten.
Gut, ja, hier fängt jetzt eine Veranstaltung an. Da will ich dann nicht weiter stören. Vielen Dank für die Zeit und zu dem Gravitower und dem Fallturm kommt sicher nochmal eine eigene Episode. Vielen Dank.
Bitteschön.
Wie man am Ende des Interviews hören konnte, begann am Stand des ZARM eine Veranstaltung. Hier sah ich auch Thomas Reiter, einen ehemaligen Astronauten der ESA. Er flog 1995 zur russischen Raumstation Mir und 2006 mit dem Space Shuttle Discovery zur internationalen Raumstation. Nach der Veranstaltung am Stand des ZARM nahm sich Herr Reiter Zeit für ein Gespräch mit mir.
Worum ging es heute beim Stand vom ZARM?
Das Zentrum für angewandte Raumfahrttechnologien und Mikrogravitationsforschung, das ist ja ein Akronym dafür. befasst sich mit einem weiten Spektrum von Forschungsaktivitäten. Aber eines der Hauptzielrichtungen ist natürlich auch die Förderung des wissenschaftlichen Nachwuchses bis hin zu der Förderung von Schulen. Einfach in den MINT-Fächern junge Leute da zu fördern. Und da gibt es einen Förderverein, dem ich vorsitze. Und wir haben jedes Jahr hier die Gelegenheit, dann besonders hervorragende Master- oder Bachelorarbeiten zu prämieren. Und genau das haben wir dieses Jahr gemacht. Da werden dann über das Jahr Vorschläge gesammelt. Die werden dann von einem Gremium von Wissenschaftlern bewertet. Und es werden unheimlich schwer natürlich, da dann immer eine Reihenfolge festzulegen. Aber es werden dann immer die drei Besten werden dann ausgesucht. Und die werden hier prämiert und kriegen da auch ein bisschen Geld dafür.
Ja, die Space Tech Expo ist dafür ja auch wirklich ein sehr, sehr schöner Rahmen, von dem ich den Eindruck habe, dass der jedes Jahr auch wächst.
Ja, der Eindruck ist absolut richtig. Ich selbst bin angenehm überrascht, mit welcher Geschwindigkeit das hier eigentlich am Wachsen ist, wenn man so die letzten Jahre mal Revue passieren lässt, als das erste Mal dieses Space Tech Expo stattfand. Gut, da war das nicht bekannt und inzwischen, ich habe jetzt nicht die genaue Zahl der Aussteller, aber es ist enorm gewachsen gegenüber dem letzten Jahr und vor allen Dingen, es sind neben den großen Raumfahrtfirmen, Forschungseinrichtungen, immer mehr Startups mit dabei, mit tollen Ideen und das finde ich zeigt eben, wie interessant dieses Thema ist und wie schnell sich diese Space Economy eigentlich entwickelt.
Ja, ich habe den Eindruck, die letzten Jahre hat es mächtig Gas gegeben, was einige Entwicklungen angeht. Gibt es da etwas, was Sie besonders beeindruckt?
Generell muss ich sagen, die Entwicklungen gehen sowohl in dem sogenannten Upstream-Bereich, wo es also darum geht, Raumfahrtsysteme herzustellen, Satelliten, die Miniaturisierung ist natürlich ein Thema. Das Thema Space Safety, Gott sei Dank, nimmt hier auch immer eine größere Stellung ein, bis hin zum Downstream-Bereich, wo natürlich, wenn man das mal bei der globalen wirtschaftlichen Entwicklung der Space-Industrie betrachtet, immer noch der größte Anteil ist. Also die Nutzung der Dienste und der Daten, die aus dem Weltraum geliefert werden. Sie haben mich jetzt nach vielleicht so einen Schwerpunkt gefragt. Ich würde sagen, in der Tat, das Bewusstsein, die Sicherheit im Weltraum zu verbessern und die Nachhaltigkeit zu gewährleisten. Das ist aus meiner Sicht momentan ein ganz, ganz wichtiges Thema und da bin ich sehr froh, dass sich eben auch viele dieser Startups genau dieses Themas annehmen.
Da bin ich sehr gespannt, wie es sich weiterentwickelt. Vielen Dank für Ihre Zeit.
Ja, sehr gerne.
Bei der Space Tech Expo stieß ich auch auf eine Ansammlung von Ständen von Vereinen. Hier wurden meist studentische Raumfahrtvereine vorgestellt, leider reichte meine Zeit aber nicht mehr, um mit allen zu sprechen. Es folgen nun kurze Interviews zu dreien der Vereine, vielleicht schaffe ich es bei der Space Tech Expo 2024 mit einigen mehr zu sprechen.
Ich habe heute festgestellt, dass hier auch Vereine ausstellen und bei einem der Stände dort bin ich. Hier steht Vare e.V. Ich weiß nicht, ob ich es richtig ausspreche, aber ich habe mir einen Gesprächspartner gesucht. Hallo, mit wem habe ich das Vergnügen?
Hallo, ich bin Julian St. Johanser. Ich bin aktuell der Vorstandsvorsitzende von VAR e.V., es war richtig ausgesprochen. Das ist kurz für die Wissenschaftliche Arbeitsgemeinschaft für Raketentechnik und Raumfahrt.
Die Wissenschaftliche Arbeitsgemeinschaft, was kann ich mir darunter vorstellen?
Wir sind eine studentische Gruppe. Wir bestehen hauptsächlich oder eigentlich fast nur aus Studenten, die neben ihrem Studium in ihrer Freizeit gerne sich mit Raumfahrtthemen beschäftigen und dort auch gerne selber mit Hands-on-Arbeit Sachen herstellen.
Und was stellen Sie so her in Ihren Projekten?
Wir haben vier große Überprojekte. Das ist einmal Raketentechnik mit dem größten Team. Wir haben Satellitentechnik, das ist das zweitgrößte Team. Dann bauen wir aber auch Rover und Space Elevator, zusammengefasst in Space Robotics. Und biologische Experimente für Mikrogravitation.
Zwei große Exponate sehe ich. Das eine wird wohl eine kleine Rakete sein und das andere würde ich im Moment erstmal als Rover bezeichnen.
Ja, das ist richtig. Also der Rover ist unser aktuell größter Rover, der so fertiggestellt wurde, der für Solar Sintering gedacht ist. Solar Sintering heißt, man benutzt eine Linse, um Licht zu bündeln und Mondstaub zu sintern. Also es ist vielleicht bekannt als Powderbed Fusion, wo man mit einem Laserstrahl Metallpulver verschmilzt und so 3D drucken kann. Und das Gleiche wollen wir mit Mondstaub machen und dafür Sonnenlicht benutzen, dass wir einfach die Energie, die ja eh von der Sonne da ist, nicht über ein Solarpanel in Strom umständlich und verlustbehaftet benutzen, sondern direkt Sonnenlicht und damit den Mondstaub nicht ganz schmelzen, aber zumindest verbinden können.
Also der Staub wird im Prinzip zu einem soliden Gegenstand.
Genau, die Idee dahinter ist so Mondhabitat-Hintergründe, dass man Landepads für eine höherfrequente Reise zum Mond zum Beispiel machen kann. Also, dass man befestigte Landestellen hat oder ja auch im Dreidimensionalen dann später Häuser auf dem Mond bauen kann, so salopp gesagt.
Jetzt handelt es sich hier um einen Verein, eine studentische Arbeitsgruppe, so viel habe ich verstanden. Aber was ich hier sehe, muss ich sagen, es sieht jetzt nicht ganz billig aus. Wie finanziert sich das?
Das stimmt, es ist sehr teuer, alles was mit Raumfahrt zu tun hat, vor allem wenn man das Ganze wirklich fliegen lassen will, das ist sehr viel Zertifizierung, ist nicht günstig. Wir bekommen Fördermittel von der Universität, die sind dann hauptsächlich vom Land Bayern, vom Freistaat Bayern finanziert durch die Universität, aber auch die Fakultäten haben eigene Haushalte, von denen sie uns ein bisschen was abgeben. Das ist aber nur der kleinste Teil, der Hauptteil sind Sponsoren, sei es Geld oder sei es Fertigungstechnologien und Materialien.
Ich hatte heute in einem Vorgespräch heute Vormittag schon mal gehört, dass es auch Wettbewerbe gibt, an denen diese Rover teilnehmen. Worum geht's dabei?
Ja, das ist richtig. Hauptsächlich die European Rover Challenge in Polen. Da geht es um einen Mars-Simulationsbereich. Also das ist ein großer Sandkasten, in dem Rover fahren. Und dann gibt es verschiedene Kategorien. Eine davon ist zum Beispiel Bodenproben nehmen oder mit einem Roboterarm an einem Control Panel Schalter umlegen, gezielt. Und Steigungen, Erklimmen, allgemeine Fahrdynamik, Navigation sind so die großen Themen. Und da geht es dann in den verschiedenen Disziplinen um genaue Aufgaben, die, je besser sie gemeistert werden, mehr Punkte geben.
Und auch noch eben kurz die Rakete, hier schön mit einer Weihnachtsmannmütze versehen an der Spitze. Wozu ist diese Rakete in der Lage?
Das ist die kleinste unserer Raketen. Wir haben eigentlich drei. Leider nur noch zwei, weil eine zwar gestartet ist, aber der Fallschirm nicht aufgegangen ist. Und deswegen ist sie mit fast Schallgeschwindigkeit im Boden aufgekommen. Da haben wir nur noch Trümmer, wie diese Finne zum Beispiel, die noch die letzten Sturzüberreste vorzeigt hier. Diese Rakete ist eigentlich eine Feststoffrakete. Das bedeutet, man hat einen festen Treibstoff, den man einmal anzündet, nicht mehr wirklich kontrollieren kann, sondern er brennt, bis er ausgebrannt ist. Und man muss über die Menge an Treibstoff, die man reinbaut, planen, wie hoch die Rakete fliegen soll. Das sind zum Beispiel die Sidebooster von Ariane oder vom Space Shuttle, ist die gleiche Technologie. Und das ist die kleinste Rakete, die wir bauen.
Und wie hoch kann sie fliegen, wenn man sie jetzt einfach voll bestückt?
Die Rakete ist ausgelegt für um die 9 Kilometer. Das ist auch die niedrigste Höhe, die wir anzielen bei unserer Raketentechnik. Wir haben noch eine Bi-Liquid Rocket, also zwei flüssige Treibstoffkomponenten. Das ist einmal Ethanol, herkömmlicher Alkohol, der sehr gut brennt, zusammen mit einem Oxidizer, den man ja bei Raketen immer selber mitbringen muss. Man kann ja keine Luft hernehmen. Und das ist die komplexeste Technologie, deswegen schaffen wir da unser Ziel von auch so um die 9-10 Kilometer leider nicht, jetzt laut unseren Vorhersagen. Das liegt einfach an der Komplexität der Technologie und deswegen haben wir auch mehr Strukturmasse, die wir mittragen müssen, damit wir das Ganze überhaupt zum Laufen bekommen.
Was ist so für Sie der nächste wichtige Meilenstein?
Dass wir diese Bi-Liquid-Rakete nicht mehr mit Stickstoff betreiben. Also Stickstoff ist einfach nur ein Drucktank, der den Treibstoff in die Brennkammer drückt, sondern dass wir Pumpen bauen dafür und diese Pumpen den Treibstoff fördern, so wie es aktuell Stand der Technik bei großen Raketen ist, die meistens einen kleinen Teil des Treibstoffs vorher verbrennen, um eine Turbine anzutreiben, um dann den Treibstoff zu fördern. Wir fangen erstmal an mit elektrischen Pumpen, aber ja, mal schauen, wohin die Reise geht. Also das ist so der nächste große Schritt, um die Rakete effizienter zu machen. Alles, was wir an Strukturmasse sparen, können wir an Payload mitnehmen.
Da wünsche ich viel Erfolg. Danke für die Zeit.
Vielen Dank.
Mein Name ist Julia F. Ich studiere gerade im dritten Fachsemester Physik und Technologie für Raumfahrtanwendung in Gießen. Und wir haben dieses Jahr diesen Verein gegründet, sind ein studentischer Raketenverein und sind derzeit 35 Mitglieder.
Ja, ich bin Jason Gläser. Ich studiere ähnlich wie Julia Physik und Technologie für Raumfahrtanwendung in Gießen, auch im dritten Fachsemester. Ich bin in unserem Verein tätig als zweiter Vorstandsvorsitzender und als Teamleiter für Elektronik.
Ein studentischer Raketenverein.
Genau.
Was kann man sich darunter vorstellen?
Genau, also die Idee ging aus unserem Studiengang hervor. Wir wollen eben die einfach, wir wollen praktisch arbeiten. Also wir wollen Experimentalraketen bauen und hatten uns jetzt als erstes Ziel gesetzt, einen Prototypen zu entwickeln. Der nennt sich Pipe. Der wird erstmal 500 bis 600 Meter fliegen. Das ist so die erlaubte Grenze in Deutschland. Ziel ist es dabei, dass die Rakete fliegt. Den Antrieb werden wir uns dazu kaufen. Erstmal einfach wirklich damit wir fliegen. Und genau, dann werden wir entsprechende Nutzlasten entwickeln. Momentan kooperieren wir mit der Uni gemeinsam an Detektoren und an entsprechend anderen Nutzlasten und sind dann mal gespannt, wie es weitergeht.
Ihr kooperiert mit der Uni, aber es ist kein Projekt der Uni, kein Verein der Uni, wenn ich das richtig verstehe.
Ja, also wir sind ein eigenständiger Verein soweit. Wir versuchen soweit wie möglich auch mit der Uni zusammenzuarbeiten, weil wir letztendlich auch später international sowie national die Uni vertreten wollen und auch bei Wettbewerben dann teilnehmen. Und da ist es dann letztendlich für uns relevant und dass wir mit den Unis zusammenarbeiten können, dass die Unis sagen, okay, wir akzeptieren euch, ihr könnt für uns zu diesen universitären Vereinen gehen. Und ja, und aktuell geht es halt letztendlich darum, den Unis auch so ein bisschen zu beweisen, dass wir was drauf haben, dass wir praktisch arbeiten können, dass wir auch die Theorie, die wir schon erarbeitet haben, auch in die Praxis umsetzen können. Und ja, letztendlich sind wir ein eigenständiges Ding, aber können natürlich, oder jetzt halten wir uns die Tür offen, auch in Zukunft mit der Uni, sowohl was Forschungsprojekte angeht, als auch weitere Zusammenarbeit, ja, halten wir uns letztendlich die Tür zu offen.
Ihr wollt eine Rakete entwickeln namens Pipe. Der Antrieb wird zugekauft, so habe ich es verstanden. Alles andere wollt ihr selber machen?
Ja, also soweit bauen wir sonst alles selbst. Das heißt, wir produzieren unseren Bordcomputer komplett in-house, außer jetzt so, natürlich kaufen wir auch da Teile zusammen, weil wir natürlich nicht die Kapazitäten haben, beziehungsweise die ganze Maschinerie dahinter. Das heißt, sowas wie Platinen lassen wir extern herstellen von Dritten. Aber das Zusammenbauen, das Konzeptionieren und sowas, das machen wir alles selbst. Unser Raketenkörper, den stellen wir komplett selbst her. Das heißt, wir laminieren da unser Rohr komplett selbst. Die ganze Höhe, unsere Finnen drucken wir selbst. Unsere Nase drucken wir auch komplett selbst. Den Fallschirm, der wird komplett hergestellt. Das heißt, alles außer der Antrieb, was rechtlich für uns in Ordnung ist, beziehungsweise vertretbar und machbar ist finanziell, stellen wir selbst her. Und ja, was den Antrieb angeht, der wird halt nicht selbst hergestellt, weil der deutsche Bundesstaat ungern Jugendliche beziehungsweise junge Erwachsene frei mit Sprengstoff hantieren lässt.
Das kann man auch in einem gewissen Rahmen ja gut nachvollziehen. Ja. Welchen Zeitrahmen habt ihr? Wann wollt ihr das erste Mal fliegen?
Also das erste Mal fliegen von unserem Prototypen voraussichtlich nächstes Jahr im Juni oder Juli. Aber danach wollen wir auf keinen Fall stoppen. Also danach geht's eigentlich nur weiter und höher. Aber das ist so erstmal unsere erste Deadline, die wir uns gesetzt haben. Und in Zukunft wollen wir dann auch an nationalen und internationalen Wettbewerben auch teilnehmen.
Wenn ihr das erste Mal fliegt, von wo wäre das?
Da schauen wir gerade noch nach unterschiedlichen Möglichkeiten. Vor allem jetzt durch die Messe haben wir auch wieder viel Input bekommen. Das ist gerade natürlich noch eine große Sache, wo wir starten genau. Aber wir haben auch schon Kooperation mit anderen Vereinen gegebenenfalls. Primär ist unser Plan, in Deutschland zu starten. Bei uns nicht in der Nähe, aber Deutschland. Und das ist erstmal so der erste Plan.
Nach Pipe mit Wettbewerben, Teilnahme können es weitergehen. Was sind so die Pläne, wenn man noch ein bisschen weiter guckt?
Ja, also dadurch, dass wir ein sehr junger Verein sind, sind wir da noch sehr offen. Also wie gesagt, erstmal sollte ich fliegen und danach, man kann upscalen in der Höhe natürlich, in der Größe und aber natürlich auch in der Verwendung. Also im Bereich Nutzlast sind da ja unglaublich viele Themengebiete, wo man forschen kann und da wollen wir auch uns auf jeden Fall weiterentwickeln und mal schauen, was da noch so gibt.
Wie seid ihr auf die Space Tech Expo gestoßen?
Ja, also ich persönlich war da leider nicht so sehr involviert, aber ich glaube, ich kann trotzdem ein paar Worte dazu sagen. Wir wurden vom Bundesverband Studentischer Raumfahrt, also kurz BVSR, wurden wir Mitte des Jahres oder kurz nach unserer Gründung, wurden wir über Kontakte, die wir mit anderen Vereinen geknüpft haben, kamen wir in Kontakt mit diesem BVSR und dieser hat uns dann letztendlich zum Deutschen Luft- und Raumfahrtkongress eingeladen oder mitgenommen und dadurch konnten wir Kontakte knüpfen zu den Veranstaltern dieser Expo und hatten dann das Glück, dass wir einen Stand hier zur Verfügung gestellt bekommen, um uns vorzustellen.
Das Glück war harte Arbeit, also viele Telefonate, die man irgendwie geführt hat, weil man sieht auch, wir sind ein recht junger Verein und alle Vereine, die hier sind, sind schon recht etabliert. Also wir haben rechts neben uns, den gibt's schon seit 60 Jahren. Oh. Und da haben wir schon sehr viel Arbeit reingesteckt, dass wir hier auch heute stehen können.
Ja, dafür Glückwunsch und viel Erfolg für die Zukunft. Ich bin sehr gespannt, was mit eurem Start wird. Dankeschön.
Danke. Vielen Dank.
Ich bin auf der Space Tech Expo in Bremen und bin bei einem Stand gelandet. Da steht oben drüber Astra e.V. und ich sehe etwas, das aussieht wie eine Rakete. Da will ich mehr wissen und habe mir GesprächspartnerInnen gesucht und habe hier eine ganze Gruppe gefunden. Fangen wir hier mal an. Wer bist du?
Ich bin Almut, ich bin 20, studiere Psychologie und bin Mitglied bei Astra.
Ja, ich bin Joel, ich bin 22 und bin im Recovery-Team von Astra. Das heißt, ich bin dafür zuständig, dass die Rakete wieder heile unten bei uns ankommt.
Ich bin Kevin Matjeka, ich bin 26 Jahre alt und im Projektmanagement und insbesondere für Sponsoring und Partnermanagement zuständig.
Ja, ich habe schon gesagt, hier ist etwas, das aussieht wie eine Rakete. Es ist klar, es ist eine Rakete. Und Astra e.V., fangen wir da mal an. Was ist denn Astra e.V.?
Wir sind ein studentischer Verein, der hat sich vor ungefähr 2,5 Jahren inzwischen gegründet, weil wir einfach festgestellt haben, dass vor allem in den Ingenieursstudiengängen sehr wenig Praxis im Studium drin ist. Es ist hauptsächlich Theorie und deswegen haben wir gedacht, okay, wir suchen mal was. Bremen ist ein großer Standort Europa und weltweit für Luft- und Raumfahrt, also lasst uns doch eine Rakete bauen, die das Weltall erreicht und genau das sieht man hier, woran wir arbeiten.
Die Rakete, die wir hier sehen, ja, ich möchte nichts Falsches sagen, möchte nichts. Sie ist entweder im Bau oder sie ist schon einmal geflogen. Ich bin nicht sicher. Ich weiß es nicht. Was sehen wir denn hier?
Also, was man hier sieht, ist unsere Rakete Karma, die jetzt im letzten Monat in Portugal tatsächlich das erste Mal starten sollte. Man kann hier, ja, einige Außenverkleidung fehlen. Da wäre noch Blech rumgekommen. Das haben wir auch alles ready, ist noch nicht gerade hier. Und die Nosecone ist auch nicht drauf, damit wir das alles ein bisschen besser veranschaulichen können. Deswegen ist hier ein bisschen bauteiltechnisch alles aufgelegt. In Portugal konnten wir leider nicht starten, weil wir doch einige kurzfristige Änderungen an der Rakete verändern mussten und es somit dann den Ingenieuren dort zu unsicher war zu starten und haben wir uns leider die Chance verpasst, sind aber sehr positiv gestimmt, dass wir nächstes Jahr wieder in Portugal bis nächsten Versuch starten und dort auch hoffentlich diesmal starten werden.
Warum Portugal?
Ja, Portugal ist, da gibt es die EUROC, das ist die European Rocketry Challenge. Da sind viele studentische Teams, wie auch VAR neben uns, die dort mit einer Rakete starten möchten. Und da ist es halt in Europa eine der wenigen Optionen, wo man tatsächlich mal eine Rakete starten kann. Sonst ist das in Europa relativ schwer zu finden. Gerade in Deutschland wird sowas eigentlich nicht möglich sein, weil hier einfach zu viele Leute leben und fast kein unbewohnter Raum gibt. Und dort ist es auf einer Militärbasis dann tatsächlich möglich. Es wird auch von der Portuguese Space Agency dort sehr gefördert, dass wir dort die Möglichkeit bekommen, zu starten.
Ja, was ich hier also sehe, ist das richtige Wort Finnen, also Leitbleche. Ja. Also da haben wir die Unterseite, dann ist ein Teil, wo wir im Moment keine Außenverkleidung haben. Da sehen wir verschiedene Rohre und oben sehe ich etwas, das ich im Moment als Tank verorten würde.
Absolut richtig. Ja.
Was ist denn in dem Tank normalerweise drin, wenn die Rakete fliegt?
Genau, wir haben da Lachgas drin als Flüssigtreibstoff. Und wir haben dann hier unten in der Combustion Chamber, im unteren Part, in dem kleinen Rohr da, Paraffinwachs als Feststoff, Treibstoff, ja.
Und wie hoch kann die Rakete fliegen, wenn alles klappt?
Also diese Rakete wurde darauf konzipiert, 3 Kilometer hoch zu fliegen. Das wäre auch dann mit dem Treibstofftank und dem Paraffinwachstank möglich gewesen. Für nächstes Jahr planen wir auf 9 Kilometer Höhe zu fliegen.
Ist die dann ähnlich groß oder kann ich mir die dann größer vorstellen?
Die wird etwas länger sein und ein bisschen dünner, weil die ist generell etwas ein bisschen zu dick geraten, weil wir unser ganzer Anfang, und am Anfang war der Plan, auf 100 Kilometer hochzufliegen und wir haben dann für die EUROC in Portugal nur die Länge runterskaliert und nicht die Breite, dadurch ist sie sehr dick geworden und für nächstes Jahr werden wir da ein bisschen umstrukturieren und die dann deutlich dünner machen.
Jetzt geht mir jetzt, also zumindest nach meinem Verständnis, ich komme vom Land, geht man nicht einfach hin und sagt, ich baue jetzt eine Rakete. Also ich verstehe die Idee mit dem Verein, wir möchten mehr Praxis haben. Wie kommt man denn auf die Idee zu sagen, wir bauen jetzt eine Rakete? Wo fängt sowas an?
Also ganz genau weiß ich das natürlich auch nicht. Ich bin noch nicht von Anfang an dabei. Aber grundsätzlich kann man auf jeden Fall sagen, der Gründer von unserem Verein hat Space Engineering studiert. Das heißt, er war schon sehr nah dran an der Luft- und Raumfahrt. Auch in Bremen bietet sich ein Projekt in Richtung Luft- und Raumfahrt an. Dann muss man sagen, ist also wenn man jetzt sagen würde, okay, wir bauen einen Satelliten zum Beispiel, dann ist es nicht so einfach. Den müsste man ja irgendwie erstmal ins Weltraum bringen. Das heißt, dafür bräuchte man eine Rakete. Ich sag mal, eine Rakete ist ein naheliegender Ausgangspunkt, auch wenn das gerade erstmal nicht so klingt. Zudem würde ich sagen, und das unterschreibt wahrscheinlich jedes Mitglied unseres Vereins, sind Raketen einfach unglaublich cool. Genau. Und wo man da anfängt? Naja, ich würde sagen, er hat erstmal, also ein Raketenbau besteht aus verschiedenen Phasen und am Anfang plant man natürlich erstmal, sucht erstmal Menschen, die sagen, okay, sie sind da auch echt dabei, sucht irgendwie die Grundlagen, versucht irgendwie ein Netz aufzubauen, wie arbeitet man überhaupt, versucht verschiedene Teams zu gründen, dass jedes Team für eine verschiedene Sache da zuständig ist und so weiter. Also ich würde sagen, am Anfang ist es viel Organisation und Planung, bevor man dann wirklich in den Bau geht.
Jetzt steht hier dran, Astra e.V., also eingetragener Verein. So wie ich das verstehe, ist dann eben keine Einrichtung der Uni oder einer Hochschule, sondern das müsst ihr dann wahrscheinlich als Verein irgendwie selber finanzieren.
Genau, wir sind tatsächlich Spenden bzw. Sponsoren finanziert. Genau, wir sind hochschulenübergreifend. Das heißt, wir sagen nicht, wir nehmen nur Studierende von der Uni oder sonst irgendwas. Wir haben Leute, die von internationalen Universitäten sind, die von der Universität sind, die von der Hochschule sind oder anderes. Wir haben auch Menschen, die teilweise gar nicht mehr in Bremen studieren, sondern in anderen Orten und trotzdem noch aktiv sind. Genau, wir sind ein offiziell eingetragener Verein. Das hat einfach rechtliche Vorteile. Damals, als wir angefangen haben, uns wirklich zu strukturieren. Genau, wir arbeiten noch daran, mit beispielsweise der Universität zu kooperieren für die Zukunft. Das ist auf jeden Fall ein Plan von uns.
Und nächstes Jahr eine größere Rakete, die bis auf 9 Kilometer kommt. Habt ihr Pläne, in der Zukunft noch weiter hochzukommen?
Natürlich. Also unser ursprüngliches Ziel war, die 100 Kilometer zu erreichen. Dafür war dieser Prototyp auch gedacht, um die Subsysteme zu verifizieren. Unsere Hauptrakete, die wir dann Mitte 2025 angedacht haben zu starten, die namens Transcendence, wird dann auch die 100 Kilometer hoffentlich erreichen, die 103 Kilometer, um genau zu sein, um damit den Höhenweltrekord nach Deutschland zu holen, insbesondere nach Bremen. Dadurch, dass wir ja ein Weltraumstandort hier in Bremen sind, europaweit sehr anerkannt, hoffen wir auch, den Wirtschaftsstandort Bremen insbesondere zu stärken und internationale Studierende anzuziehen.
Wenn ihr jetzt über die 100 Kilometer wollt, geht das auch noch in Portugal auf dem Gelände oder müsst ihr dafür noch wieder woanders hin?
Dafür werden wir sehr, sehr wahrscheinlich ganz woanders hin. Aber das sind jetzt noch Sachen, die stehen im Raum, müssen diskutiert werden. Dementsprechend genaues können wir dazu noch gar nicht sagen.
Dann wünsche ich einfach viel Erfolg. Danke für eure Zeit.
So viel von meinem Besuch bei der Spacetech Expo 2023. Natürlich umfasst die Messe sehr viel mehr und ich gebe nur ein paar Eindrücke wieder. Aber wie schon erwähnt, auch 2024 hoffe ich wieder mit dabei zu sein. Wie immer habe ich in den Shownotes zu dieser Episode Links zu weiterführendem Material zusammengetragen. Diese gibt es in den Shownotes oder im Web unter aufdistanz.de bei dieser Episode.
Auf Distanz ganz nah.
Das war's für diese Ausgabe von Auf Distanz. Durch die Sendung führte euch Lars Naber. Auf Distanz ganz nah, diese letzte Rubrik, das ist immer so ein bisschen die Rubrik über den Podcast selber mit ein bisschen Hausmeisterei. Nach der letzten Episode gab es nun eine kleine Pause, die war etwas länger als gedacht, aber meine Stimme, die in der letzten Episode schon angegriffen war, die zeigte schon, da war noch was im Busch. Bis das endgültig vorbei war, verging noch eine ganze Weile. Nun bin ich aber soweit wieder fit und weiter geht's mit dem Podcast. Die Fahrt nach Bremen wurde zu einem guten Teil durch Unterstützung von HörerInnen finanziert. Dafür möchte ich auch dieses Mal vielen, vielen Dank sagen. Diese Unterstützung machen mir möglich, viele Veranstaltungen und Einrichtungen zu besuchen, ansonsten könnte ich das längst nicht alles so wahrnehmen. Seit der letzten Episode gab es finanzielle Unterstützung von Alexander, Norbert, Ralf Jürgen, Sebastian, Sven, Obe Gri, Martin, Peter, Ralf, Karl Matthias und Sebastian. Vielen, vielen Dank euch allen. Als nächstes erscheint wahrscheinlich ein Episodenpaar. Die Interviews dafür habe ich im letzten Jahr beim ESOC der ESA in Darmstadt aufgenommen. Die erste Episode behandelt das Thema Space Debris, also Weltraumschrott, und die zweite behandelt das extrem spannende Deorbiting des Satelliten Aeolus. Ich bin nun aber auch wieder für 5 Tage beim deutschen CanSat-Wettbewerb in Bremen mit dabei. Auch hier plane ich natürlich wieder eine Episode, wenn genug Material zusammenkommt. Der deutsche CanSat-Wettbewerb feiert dieses Jahr sein 10-jähriges Jubiläum. Also, an Themen mangelt es nicht. Die nächste Episode kommt in Kürze. Bis dahin, danke fürs Reinhören und bis bald.